Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab.
Ein fröhliches, sonniges, ein zauberhübsches Hallo hier bei der neuesten Folge von Popcorn Culture. Wir sind wieder da. Hallo, liebe Freunde der gepflegten Serienkultur, liebe Netflixerinnen und Netflixer, liebe Streaming-Freundinnen. Wir sind wieder bei euch und mit mir dabei sind wie immer der liebe Manu.
Hallo allerseits.
Und der liebe Jay.
Hallo.
Manu und ich sitzen hier im warmen Studio in Zürich. Ja. Wir sind unterm Dach. Es ist wieder kuschelig. Jay, hast du es schöner bei dir?
Ja, bei mir ist es tatsächlich einigermaßen temperaturmäßig auszuhalten. Hier in Frankfurt ist es zwar auch ordentlich warm, aber unsere Wohnung kann das einigermaßen ab. Also irgendwann im Hochsommer wird es dann auch eklig. Aber so augenblicklich ist alles noch gut. Also
ja. Der Vorteil ist, man hat immer alle Blätter zur Hand, weil sie einem am Unterarm kleben.
So ist es.
Ja, passend zur flirrenden Luft hier oben, eine wunderbare Überleitung, geht es heute auch um eine Serie, bei der die Luft zum Schneiden dünn ist. Sagt man das zum Schneiden? Nee, zum Schneiden
dick. Zum Schneiden dick, ja. Ja, ja.
Luft, ich weiß nicht.
Auf jeden Fall sehr erhitzt.
Erhitzte Gemüter und erhitzte Luft. Wir haben Beef geschaut. Beef, eine Serie, läuft auf Netflix von 2023, also ganz frisch. 10 Episoden, jede Episode ungefähr eine halbe Stunde. Eine TV-Serie bei Netflix, ich weiß gar nicht, genremäßig könnte man sagen, schwarzer Humor zusammen mit Drama, Comedy-Elemente auch, Tragödie auch sogar.
Es ist ein wilder Genre-Mix irgendwie. Voll. Es ist irgendwie ganz schon, viel mit drin, ja.
Ja. Komplett.
Aber es ist vor allen Dingen eine Miniserie, also sie ist auch wirklich abgeschlossen. Das finde ich ja inzwischen echt immer toll, wenn man so 10 Folgen in eine Geschichte eintauchen kann und dann ist aber auch Schluss.
Wobei tatsächlich der Creator, der Ideengeber, der Koreaner Lee Sung-jin, für jedwede falsche Aussprache keine Behaftung übernommen, schon gesagt hat, dass er noch ganz viele weitere Ideen in die Richtung der Serie auf jeden Fall hat. Genau, 10 Folgen, wie du gesagt hast, die Serie ist abgeschlossen, von einem Koreaner in den beiden Hauptrollen, Steven Yeun und Ellie Wong. Steven Yeun schon bekannt aus The Walking Dead.
The Walking Dead, genau.
Das
war Glenn. Glenn in The Walking Dead.
Oh Gott, den habe ich gar nicht gekannt. Nee, ehrlich.
Ja, das war Glenn.
Ich wusste, ich habe den schon mal gesehen. Oh nee, echt jetzt?
Ja. Bei The Walking Dead ein ganz dramatisches Ende nimmt. Von daher habe ich mich sehr gefreut, ihn hier wiederzusehen.
Genau, und Ellie Wong, die Comedian und auch Schauspielerin, aber hauptsächlich bekannt sozusagen durch ihre Stand-Up-Comedy-Programme, die ihr auch bei Netflix sehen könnt. Ein bisschen sehr derber Humor, wer das mag.
Ja.
Manu hat es eher ein bisschen schockiert. Ich bin großer Fan tatsächlich von Ellie Wong.
Ich fand die auch ganz witzig und ich habe tatsächlich eben Ellie Wong habe ich wirklich gekannt und auch ihre Programme schon gesehen auf Netflix. Es ist einfach für so eine ganz kleine, zierliche Koreanerin, die da so über die Bühne watschelt, hat sie ein unglaublich derben Humor. Also es ist wirklich, ich sage jetzt mal Humor ab 18 Jahren, was sie da bringt.
18, vielleicht auch 21 plus.
Ja, genau.
Genau. Die beiden in den Hauptrollen spielen, Steven Yeun spielt Danny Cho und Ellie Wong spielt Amy Lau. Und die beiden geraten in einen Road Rage, in einen Autofight sozusagen. Klassische Situation. Beide sind mit ihren Autos auf dem Parkplatz unterwegs. Ich glaube, Danny Cho, Steven Yeun will gerade ausparken und Amy fährt mit ihrem weißen, dicken SUV sozusagen hinter seinem Auto lang und fährt nicht weiter und er will raus und fährt zurück und ich glaube, sie hupt als Erste und dann hupt er. Sie fährt weiter, er fährt zurück, er fängt an zu brüllen, zu schreien und sie zeigt dann irgendwann den bekannten Mittelfinger aus dem Auto heraus.
Und dann jagen die beiden hintereinander her. Also eher hier quasi richtig Verfolgungsjagd, dramatisch und du merkst richtig, wie der Danny überschäumt.
Genau.
Ne? Wir wissen noch gar nicht, wer sie ist. Also, genau. Dass sie eine sie ist, wissen wir auch noch nicht.
Wir haben noch nichts von den Figuren erfahren. Genau. Wir wissen nur, dass Danny gerade versucht hat, Gasgrills zurückzugeben und das an der Kasse irgendwie nicht so funktioniert hat, wie er wollte. Wir erfahren dann auch später, weshalb er die Gasgrills kaufen wollte, aber dazu vielleicht später. Und genau, bis zu dem Zeitpunkt wissen wir auch noch nicht, dass sie eine sie ist und Amy Lau ist. Und genau. So liefern sich die beiden dann so einen richtigen Straßenkampf mit ihren Autos und das geht dann nachher auseinander, aber wir sehen dann, dass er sich ihr Nummernschild merkt. Und damit beginnt quasi, ist der Auftakt, die erste Folge beginnt eine Eskalationstreppe, die steil bergab geht oder steil bergauf, wie auch immer man das sagen möchte. Yeah. Damit beginnt ein auf Englisch das schöne Wort Fehde, damit beginnt eine, oder Feud, aber auf Deutsch das Wort Fehde, damit beginnt eine Fehde, eine Gemengelage zwischen den beiden, die später unglaubliche Ausmaße annehmen wird.
Ja, ich finde das Spannende ja, dass du sozusagen bei der Eskalation zugucken kannst. Ne?
Ja.
Also das macht die Serie, finde ich, ganz fantastisch. Ich finde auch die Darsteller spielen das unfassbar gut. So dieses wirklich immer einen Schritt weiter, eine Treppenstufe runter, die nächste Treppenstufe runter. Und du kannst ihnen dabei zugucken, wie sie immer mehr aufgefressen werden von ihrem eigenen Zorn und dann sozusagen das Gegenüber anfangen aufzufressen oder demjenigen was anzutun oder irgendwelche Streiche oder so zu spielen, die auch irgendwie immer härtere Ausmaße annehmen. Also ich wollte nur sagen, dieses Zuguckbare, das finde ich echt wahnsinnig gut gespielt. Also
ja.
Voll. Vielleicht können wir mit einer kleinen Runde einsteigen, wie es euch überhaupt gefallen hat, wie euch die Serie gefallen hat.
So grundsätzlich. Ja, vielleicht müsste Jay einsteigen, weil der war ja, wir wollten die Folge ja zuerst live aufnehmen.
Genau.
Und Jay konnte nicht dabei sein und hat das dann ganz bitterlich bereut, als er die Serie geguckt hat und hat dann uns auf Sprachnachrichten hat er uns mitgeteilt, wie sehr er die Serie gemocht hat und wie gerne er mit dabei gewesen wäre. Jay, vielleicht fängst du mal mit einem fulminanten Lob der Serie an.
Ja, okay, gut. Also ich habe die Serie ja im Urlaub gesehen, so abends und morgens im Bett auf dem Handy, einfach weil ich dachte, ja, Beef, ich habe schon gehört, das soll eine gute Serie sein und so. Und ich wusste ja, ihr redet drüber. Und dann dachte ich, ich will wenigstens wissen, worüber ihr redet. So. Und dann hat die mich aber ich habe ein kleines bisschen gebraucht. Ich glaube, so ab der zweiten Folge hat die angefangen, mich zu packen, weil ich diese beiden Figuren, also diese Hauptfiguren und aber auch die Nebenfiguren, die sind auch wundervoll besetzt. Die spielen alle fantastisch, habe ich ja gerade schon gesagt. Und eben dieser merkwürdige Genre-Mix, haben wir auch schon erwähnt, wo du eigentlich nie genau weißt, in welche Richtung es geht. Also, ist das jetzt, wird es jetzt lustig oder wird es quasi gruselig? Ne? Also, ist das jetzt Horror oder ist das Drama. Also du weißt das nie. Und zwar bis zum Ende weißt du es eigentlich nie genau, in welcher Ecke du das Ding stellen sollst. Aber es ist eine super gut erzählte Geschichte über diese Fehde und über diese beiden Figuren. Und du kriegst ganz viel aus deren Vergangenheit und deren eigenen Kämpfen mit, weil natürlich haben die beide ihre eigenen Päckchen zu tragen, die natürlich auch dazu führen, dass sie so reagieren, wie sie reagieren. Und das ist alles so verstrickt und also ich fand das dann wirklich total stark erzählt, also sehr intensiv erzählt. So, dass irgendwann war ich richtig hooked und Und dass die Serie dann auch noch eine wirklich überraschende Wendung am Schluss hat, also ich fand das wirklich sensationell. Toll in Szene gesetzt, toller Soundtrack. Also wirklich, ich finde, technisch stimmt da alles, emotional stimmt da alles, auch wenn es nicht immer leicht ist zu gucken. Manchmal ist echt so Fremdschämen angesagt und du weißt nicht, wo du hingucken sollst, oder du denkst, oh, das würde er jetzt doch nicht machen. Nein, bitte. So, also die hat ganz viele Facetten. Jetzt habe ich viel geredet, aber ja, das hat mich einfach echt begeistert.
Ja, umso besser, dass du jetzt doch noch beim Gespräch mit dabei sein kannst, weil wir uns dann entschieden haben, das doch mit dir zusammen im Studio aufzunehmen. Ich kann da gerade anknüpfen. Ich fand die Serie eigentlich auch gut. Ich war jetzt nicht ganz so restlos begeistert, aber wahrscheinlich aus dem Grund, den Jay vorhin selbst schon angetönt hat. Ich fand sie verdammt anstrengend, weil das ist für mich, ich kann jetzt Action-Serien gucken, in denen das Blut in Strömen fließt und ich finde das leichte Unterhaltung und kann nebenher mein Abendbrot essen und nachher wunderbar schlafen. Und die Serie, ich fand die verdammt anstrengend, weil das ist so, das nimmt mich dann mit, so diese zwischenmenschlichen Geschichten und diese Fremdschämmomente und diese Eskalationen, wo man denkt, da Gott im Himmel, jetzt reicht euch doch mal die Hand, was soll das denn? Und es wird immer schlimmer und es ist so quasi ein Durchspielen des Worst-Case-Szenarios, eine unglaubliche Eskalationsspirale, und deshalb habe ich mich vielleicht auch ein bisschen schwer getan. Ich fand es wirklich anstrengend zu gucken, also so, ja, es hat mich irgendwie, aber das spricht ja für die Qualität der Serie. Ich fand es nicht anstrengend, weil ich sie langweilig fand, sondern weil sie mich so sehr in Beschlag genommen hat irgendwie.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das habe ich nämlich auch so empfunden. Also ich glaube, ich habe noch mehr Folgen als du, Jay, gebraucht, bis ich drin war. So dritte, vierte Folge. Und dann, da habe ich aber zwischendurch auch immer dann was anderes gemacht. Und ab dann hatte ich irgendwie so einen freien Nachmittag. Und dann habe ich, glaube ich, ab der fünften Folge dann den Rest so an einem Nachmittag durchgebinged. Da das ja immer nur eine halbe Stunde ist, ging das dann ganz gut. Aber es war unglaublich anstrengend. Und auch... Ja. Und auch eben aus diesen Gründen, weil es so gut gemacht ist, weil man sich nicht emotional rausziehen kann.
Ja.
Und auch aufgrund der Unklarheit des Genres eben. Weil es auch anstrengend ist, weil es eben die Phasen gibt, wo du lachst, und dann gibt es die Phasen, wo es total ernsthaft ist. Und am Ende, in der letzten Folge, haben wir noch so Horrorelemente mit drin.
Ja, genau.
Wo man dann auch so einen kurzen Moment hat, wie so, Gott, was ist denn das jetzt hier noch? So, genau, es ist nicht easy to watch sozusagen. Man kann das schon irgendwie durchgucken, aber das macht dann schon was mit einem.
Ja.
Ja. Und man kann schon sagen, die Serie ist, glaube ich, zu keinem ihrer Darsteller nett.
Nein, überhaupt nicht. Also die leiden alle, und die haben auch eigentlich alle schon ihr eigenes großes Paket, was sie auf dem Rücken tragen sozusagen. Ja. Und wir haben da, also es klang jetzt schon so ein bisschen raus, Manuel hat so schön gesagt, die Eskalationsspirale geht unaufhörlich abwärts. Der Anfang ist einfach so ein klassischer Auto-Wutanfall. Habt ihr sowas? Seid ihr autowütende Menschen?
Ja, also absolut. Also ich auf jeden Fall. Das ist bei mir, das Auto ist für mich so ein psychologischer Mikrokosmos. Wenn die Türen zu sind, dann ist man irgendwie, vielleicht auch, weil es so ein abgeschlossener Raum ist, das what happens in the car stays in the car oder keine Ahnung. Aber so, da kann ich irgendwie die Musik aufdrehen und zu meinen 80er, 90er Jahre Nostalgie-Schinken irgendwie mit Tränen in den Augen mitsingen. Da kann ich dann aber, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt oder sonst mich irgendwie im Straßenverkehr gefährdet oder so, kann ich dann auch mich unglaublich reinsteigern und wirklich da, also da fluche ich dann rum und da rutscht mir dann, du räudiger Hurensohn und weiß ich was, da bin ich dann froh, sind die Fenster zu, muss dann immer noch kurz mich versichern, dass kein Kind auf dem Rücksitz ist. Aber ich hab mir das so ein bisschen Also ist auch ein bisschen ein Problem gewesen bei mir, dass ich mich im Auto so unverhältnismäßig aufregen konnte. Da ist mir eine Situation so eingefahren, als ich mit unserem Sohn unterwegs war und der war irgendwie 2, 2,5 Jahre alt und konnte noch kaum richtige Sätze bilden. Und da sind wir bei einer Ampel, bei Rot. Es war Rot und ich habe angehalten und gewartet auf die Ampel, bis sie grün wird und unser Sohn vom Rücksitz aus schreit nach vorne, jetzt fahr mal! So, hab ich ihm erklären müssen, ja, die Ampel wäre auf Rot und so, aber er hat das schon so internalisiert, dass wenn irgendwie, wenn man anhalten muss im Verkehr, dann ist es Grund, laut zu werden, also ja, da habe ich noch Therapiebedarf.
Ja, ich sag mal, bei mir ist es, also ich kenne das schon auch, dass ich im Auto, wenn mich jemand schneidet, irgendwie dann so irgendwie kurz so laut werden kann oder du Arsch oder sowas vor mich hinrufen kann. Aber ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so der Autowüterich, so grundsätzlich. Ja. Also da bin ich besser als der Manuel, auf jeden Fall.
Ja, schön. Ich habe es notiert. Ich habe auf unserer gemeinsamen Punktetafel habe ich es eingetragen. Ja,
wobei ich nehme das jetzt gleich wieder zurück, weil ich glaube, ich bin eher der Typ. Ich bin ja eher introvertiert und ich fresse Zorn schnell eher in mich rein. Also ne, dass ich mal richtig ausflippe und laut werde, das passiert nicht so oft. Aber ich stehe eher in der Gefahr, dann in mir drinne irgendwie so Schlachtfelder und irgendwelche mit irgendwelchen Menschen Dinge durchzudiskutieren und nochmal und nochmal und nochmal eine Schleife und die gleiche innere Debatte x-mal zu führen, einfach um demjenigen innerlich zu zeigen, dass ich doch recht habe. So und so, ne? Also ich kenne das sozusagen in nicht so sehr nach außen, aber so nach innen. Und das ist ganz schön nervig, ehrlich gesagt. Das ist nicht so schön.
Das ist ja auch was wir, also ich kann mich dir da nur anschließen, Jay, was wir ja auch ein Stück weit gelernt haben. Also dass so Gefühle, gerade Gefühle, die wir als unangenehm empfinden, das müssen ja gar nicht mal schlechte Gefühle sein, überhaupt nicht, aber Gefühle, die wir als unangenehm empfinden, dass wir gefühlt so ein bisschen verlernt haben, die zu kommunizieren, weil wir permanent so einen Filter drin haben, was das Gegenüber dann von uns denkt oder welche Erwartungshaltung wir dann erfüllen oder auch nicht erfüllen, wenn wir jetzt auf einmal sagen, du, ich bin gerade wütend, weil hier ist gerade irgendwas und das stimmt, das passt mir nicht oder das finde ich gerade nicht gut oder da stößt mir irgendwas sauer auf. Ja. Und dass wir das eigentlich total gelernt haben, eben das eher in uns reinzufressen, als irgendwie darauf zu hören und das zu kommunizieren. Weil eigentlich ist es ja was total Positives, wenn wir das Gefühl haben, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei einer roten Ampel so, nicht zwingend, das ist, glaube ich, schon gut, dass es die gibt. Aber grundsätzlich ist es ja was Positives, wenn wir merken, hier ist irgendwie eine Situation und da ist irgendwie eine Ungerechtigkeit oder ich fühle mich ungerecht behandelt und irgendwas in mir, sei es irgendwie direkt ein Gefühl in der Magengrube oder auch irgendwie im Kopf, sagt mir, das stimmt irgendwie nicht. Genau. Irgendwie ist da ein Gefühl von Wut in mir. Das ist ja quasi wie die rote Lampe, die irgendwie aufleuchtet. Das will mir ja auch was sagen in dem Sinne. Ja. Und ich finde eigentlich sozusagen, dass wir das verlernt haben zu kommunizieren.
Genau, ich finde nämlich auch, also man sollte den Zorn ruhig auch mal erst noch mal kurz ein bisschen würdigen, weil keine Ahnung, wie also nehmen wir mal an, ein gesellschaftliches Gefälle. Jemand hat Macht und jemand hat keine Macht. So. Wie soll sich das jemals ändern ohne Zorn? Also wenn nicht der mit der Macht auf den anderen gnädigerweise zugeht, aber wenn das eben nicht macht, in irgendeiner Form muss der merken, keine Ahnung, die Leute ohne die Macht, die leiden, die sind sauer, die sind wütend, wie auch immer. Also und wie soll das anders zu dem hinkommen, außer dass er das in irgendeiner Form spürt, als Beispiel. Ne? Und dafür ist Zorn, glaube ich, eine wichtige Sache. So, ich meine, dann gibt's natürlich, dann irgendwann fängt man das unter Umständen nicht mehr ein. Das ist schon richtig. Aber ich finde, oder auch überhaupt in der ganzen Frage, wer bin ich und was will ich? man sagt ja immer, Aggressionen, oh, das ist ganz falsch. Glaube ich nicht. Ich glaube, Aggressionen sind ein ganz normales Gefühl, so wie, keine Ahnung, Trauer oder wie irgendwas. Und die verhelfen jemandem, also das verhilft jemandem dazu, deutlich zu machen, was er möchte. So, und zwar leichter deutlich zu machen als jemanden, der diese Aggressionen nicht hat. Also ich meine jetzt Aggressionen mal wertfrei, also nicht jemand, der die ganze Zeit Ellenbogen alle wegschubst oder so, sondern jemand, der, keine Ahnung, auf den Tisch kloppen kann und sagen kann, so, ich finde, wir sollten das so und so machen. Ne? Da steckt ja ein Impetus drin. Und jemand, der das nicht so gut kann, dem fehlt der Impetus und der schluckt dann vielleicht und drückt es nicht aus. Also ich finde, ne, ich will einfach nur mal stark machen, dass diese Gefühle durchaus was Positives haben.
Das hat ja auch was mit Grenzbewusstsein und Selbstwirksamkeit zu tun. Ja. Also je mehr ich ein Gefühl dafür habe, wo meine Grenzen sind und wo vielleicht auch ein Gegenüber über meine Grenze hinaus geht sozusagen, desto mehr kann ich eben auch mit dem, was ich tue oder wie ich handle, mir Selbstbewusstsein im Sinne von das, was ich tue, hat Folgen und hat positive Folgen für mich, weil wenn ich da entgegenspreche, dann kann ich meine Grenzen wahren und dann kann ich meinem Gegenüber zeigen, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und in diesem Bereich bin ich eben auch, habe ich eine gewisse Selbstwirksamkeit in meinem Handeln und auch eine Außenwirksamkeit, indem ich eben auch nach außen diese Grenzen sozusagen gut zeigen kann und gut demonstrieren kann. Und um jetzt vielleicht auf die Serie wieder grob zurückzukommen, bei unseren beiden Hauptdarstellern, bei Amy und bei Danny, erleben wir halt, wie diese Selbstregulation, die wir eigentlich alle in uns haben, diese Hemmschwelle, die vielleicht im Auto so ein bisschen herabgesetzt ist, aber grundsätzlich vorhanden ist, dass diese Hemmschwelle einfach nicht mehr da ist.
Aber das finde ich nämlich, da wollte ich nämlich vorhin eigentlich direkt anknüpfen, weil du hast das vorhin eigentlich auch schön ausgedrückt, weil beide haben auch totale Wuthämmer in ihrem Leben. Also Dinge, die sie quasi regulieren schon. Ne? Also er möchte eigentlich es seinen Eltern recht machen und denen zeigen, dass er erfolgreich ist und alles Mögliche. Sie ist in einer Beziehung von einem immer lächelnden Mann, der ihr ständig irgendwie zuspricht, hey, du kannst das doch loslassen und immer so Psychosprüche, so Psychologensprüche macht, die, wo du echt denkst, boah, die arme Sau irgendwie. Aber sie steckt da völlig drin, weil sie innerlich so unter Druck steht, unter Zorn steht, dass sie das als ihren Ausweg sieht. Aber der funktioniert halt nicht. Also der funktioniert nur ein kleines bisschen, und in dieser Situation, wo das Fass überläuft, die Autohupe schallt sozusagen, in diesem Augenblick, ab diesem Augenblick hat sie das halt überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Und der Danny eben genauso. Also, aber es sind unterschiedliche Dinge, die sie als Regularien haben. Aber die funktionieren irgendwann nicht mehr.
Ja. Vielleicht können wir ganz kurz einmal sagen, in welchem Kontext die beiden sich befinden. Dass wir euch einmal ein bisschen mitnehmen, weil du jetzt gerade schon ein bisschen was erzählt hast. Also, Amy ist Mutter und Ehefrau und hat ein Einrichtungshaus, Kujo-Haus, da gibt's Pflanzen und ist sehr reich und hat eben ihren Mann George geheiratet, der aus einer Künstlerfamilie kommt. Die beiden leben in Calabasas, im Vorort von L.A., haben eine kleine Tochter, June, ich weiß nicht, wie alt ist die, 4?
Vielleicht
ja, 4 so. Oder so. Schönes Haus. Es gibt
wunderschönes,
noch
wunderschönes
so, Haus, also. Alles super stylisch. Jetzt nicht eine riesengroße Villa, aber einfach ein richtig schönes, gut eingerichtetes Haus. Sie hat sich hochgearbeitet, ist diejenige, die mehr verdient. Ihr Mann George, wie du gerade schon gesagt hast, ist zu Hause und kümmert sich um Juni und
Kunst,
töpfert Vasen, die komisch aussehen.
Ja, genau.
Und verwaltet so ein bisschen das Erbe seines Vaters, der irgendwie großer Künstler war, und hat noch irgendwie so, ihre Schwiegermutter spielt immer noch so ein bisschen mit, die spielt auch noch eine Rolle. Genau, und das ist eigentlich so ihr Setting. Und das Setting von Danny ist, dass er so Hausmeister, Bauarbeiter-Tätigkeiten sozusagen übernimmt, hat eine kleine eigene Firma, ist aber immer eher schlecht als recht sozusagen, ja, mit dieser Firma unterwegs. Also ringt eher darum, dass er genug Aufträge hat, lebt mit seinem Bruder zusammen in so einem kleinen Motel, eigentlich in so einer 2, maximal 3-Zimmer-Wohnung.
Ziemlich prekäre Verhältnisse eigentlich, ja.
Ziemlich, also ich würde jetzt nicht sagen ganz prekär, aber eher prekär. Ja. Also er hat immer noch genug Geld, um Essen zu, oder sich was, ja, zu essen zu kaufen und so, aber genau, es ist schon eher schwierig, da, wie gesagt, sein Bruder hängt da noch mit drin, um den muss er sich vermeintlich auch kümmern oder hat das Gefühl, er muss sich immer um seinen Bruder kümmern. Das ist auch so ein bisschen so eine, ja, nicht unheilsvolle Beziehung, aber eine Beziehung, die so von sich gegenseitig so ein bisschen bedingt. Wenn er das Gefühl hat, er muss sich um seinen Bruder kümmern und sein Bruder das Gefühl hat, er kann nichts alleine machen.
Ja, ja.
Dann hängt da noch ein Cousin mit drin, der dubiose Geschäfte macht. Genau, und so sind die beiden eigentlich total unterschiedlich in ihren Lebenssituationen. Aber wie du das gerade schon gesagt hast, lieber Jay, haben beide irgendwie so ein Gefühl der Leere in sich, und so ein Gefühl von, ja, oder eine Leere in sich, die sie auch nicht gut kommunizieren können. Und ein permanenter Druck von außen, den sie wahrnehmen, permanenter Struggle, weil sie das Gefühl haben, dass das, was sie tun, nicht genug ist. Also Amy hat permanent das Gefühl, sie muss doch jetzt endlich ihre Firma verkaufen, damit sie ganz viel Zeit für ihre Tochter hat. Mhm. So, das ist irgendwie so ihr Wunsch und ihr Traum und sie denkt, wenn sie nur Zeit hat mit ihrer Tochter, dann ist alles gut. Und Danny denkt sich die ganze Zeit, wenn er nur genug Geld verdient, um seinen Eltern ein Haus zu bauen, damit seine Eltern aus Korea nachkommen können oder zurückkommen können, dann wird alles gut sein. So. Und dem jagen die beiden irgendwie so ein bisschen nach, tragen dabei diese Leere in sich oder dieses Gefühl von Druck und diesem Druck irgendwie nicht gut standhalten zu können. Und das entleert sich oder äußert sich dann eben in dieser Fehde, die beiden miteinander entwickeln.
Ja, ja. Ja, und das Faszinierende an dieser Anlage ist, es ist ja spannend, dass sie ein Stück weit ein ganzes Spektrum der Gesellschaft auch irgendwie abdecken. Also Danny auf der einen Seite eben eher ärmliche Verhältnisse, sogar dann an der Grenze zur Kleinkriminalität, ja, und so weiter. Und sie aus bestem Hause und so Kunstszene, elaborierte, elitäre Kulturanlässe, die sie besucht und so weiter. Also die spannen zusammen irgendwie ein gewisses Spektrum ab, sind aber beide nicht wirklich glücklich. Also in einer Schlüsselszene ganz am Ende der Serie gucken sie sich an und sagen sich dann, why is it so hard for us to be happy? Warum fällt uns das so schwer, glücklich zu werden? Also das ist, da gibt's irgendwas, das sie so ein bisschen innerlich auffrisst. Und dann hast du, ich fand das eben jetzt interessant, wie vor allem du, Jana, und Jay, wie ihr das so aufgewickelt habt, mit diesem Zorn, einerseits eine Würdigung des Zorns und andererseits auch so diese, die Einsicht, ja, es kann ja dann aber auch in einer Art und Weise eskalieren, die einfach wirklich nur noch zerstörerisch ist. Und du hast eigentlich so zwei, darin kann man so zwei Arten sehen, mit Zorn umzugehen, die beide eigentlich sehr schlecht sind. Das eine ist dieses Überregulierte, man gestattet sich den Zorn gar nicht, man ist quasi derart auch von gesellschaftlichen Zwängen oder von familiären Verhaltensregeln oder von einfach Konditionierung, man frisst das in sich rein, zornig wird man nicht, man zeigt das nicht und so, und dann ist man so beherrscht und das schafft aber dann so fast ein Überdruck im Kessel, der dann irgendwann eben in so einer dämlichen Parksituation vor dem Baumarkt oder wo auch immer sich komplett entlädt, und dann kommt die andere destruktive Art oder explosive Art des Umgangs mit dem Zorn ins Spiel, wenn man das einfach rauslässt. Und das ist ja auch, also die Alternative zum überregulierten in sich hineinfressen kann ja nicht sein, das Ungehemmte aus sich herauslassen, weil das ist ja dann auch, wäre ja auch ein unreifes Verhalten. Das ist ja, was man bei kleinen Kindern sieht, oder man nimmt ihnen das Spielzeug weg oder irgendwie am Sandkasten nimmt einer, klaut einer die Schaufel, und dann ist einfach schreien und dann ist der Teufel los und so, weil sie sich eben, sie können noch nicht artikulieren, was sie jetzt wütend macht, und sie können sich auch noch nicht beherrschen. Da ist quasi dann dann siegt der Wunsch, den anderen zu vernichten, quasi so.
Das fand ich ganz spannend, dass du das gerade gesagt hast, weil das ist ja auch ein Aspekt von Wut oder Zorn, wie auch immer wir es jetzt nennen möchten, dass man dann ganz schnell dabei ist, das auf eine andere Person zu projizieren.
Ja.
Und dass dann eben auch die Schuldfrage nicht weit ist. Also dass es dann darum geht, du hast Schuld. Dabei ist es das, was Jay vorhin gesagt hat, wo wir vielleicht nochmal ganz kurz nochmal den Finger drauf legen können. Dieses, wenn ich wütend bin, ist was bei mir los. Mhm. Und Zorn. Dann muss ich eigentlich dem nachspüren, was eigentlich, welche Bedürfnisse bei mir eigentlich gerade unbefriedigt sind oder welche Gefühle eigentlich gerade da sind, die ich irgendwie unterdrücken will, wie hoch die Frustration zum Beispiel ist oder die Unzufriedenheit, ja, die auf den Kessel drückt eben sozusagen. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Dieser Punkt, wo es dann nach außen geht, heißt auch immer, dass es jemanden trifft, der eigentlich nicht verantwortlich ist, was für das, was da gerade in mir abgeht.
Naja, das würde ich, aber so absolut irgendwie würde ich das auch nicht.
Ich war noch nicht fertig. Genau. Also es braucht, glaube ich, diesen Moment der Selbstreflexion. Also es heißt nicht, dass das Gegenüber nicht grundsätzlich unverantwortlich ist, sondern dieser Moment nachspüren, was ist gerade in mir los, welche Bedürfnisse, welche Gefühle, was ist gerade unbefriedigt, welche Unzufriedenheit trage ich vielleicht in mir drin und ist meine Reaktion in dem Sinne auf das, was mein Gegenüber vielleicht getan hat, angemessen oder
ja,
nicht? Also dieses einer Situation angemessen reagieren. Ja. Und das ist ja das, was in der Serie überhaupt nicht mehr stattfindet.
Nee.
So diese Angemessenheit in dem Sinne.
Also ja, ich finde in diesem ganzen, bei dieser ganzen Frage nach, ich werde wütend, es macht mich etwas zornig. Ne, da gibt es immer die Außenseite, die der Auslöser vielleicht ist, und die Innenseite. Und die Innenseite, die hat unter Umständen gar nichts mit der Außenseite zu tun. Ne? Dass jemand heftig zornig reagiert, kann sein, dass das überhaupt nichts mit dem Geschehnis zu tun hat. Aber ich finde schon, dass es was mit dem Geschehnis zu tun haben kann. Also ja, ne, das wäre mir ein bisschen, also wenn man jetzt immer nur sagt, da, keine Ahnung, irgendjemand grapscht dir an den Po und du sagst, ey, spinnst du oder was? Und dann sagt derjenige, ja, schau doch mal in dich rein, wo deine Bedürfnisse vielleicht nicht ganz befriedigt worden sind. Also da würde ich sagen, nee, der hat den Zorn schon verdient. Man grapscht einer Frau nicht an den Po. Also so. Ne? Also
Verhältnismäßigkeit deswegen.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Also, ja.
Ich will nur sagen, genau. Und die Frage, dieses Austarierende, das ist ja auch bei den kleinen Kindern spannend, weil die dann, keine Ahnung, sich mit der Schaufel auf den Kopf hauen und die Wut voll rauslassen und eine Minute später ist alles wieder gut. Also da ist das Nachtragen nicht so, weil das dann wirklich ein ganz impulsiver Ausdruck ist, der Zorn und die Wut, und dann ist es auch wieder weg. Und das können wir halt nicht so gut.
Ja.
Ja, aber es ist doch auch so bei Erwachsenen, es gibt ja diese Leute, es gibt doch diese cholerischen Typen, die dann wirklich einfach explodieren in einer Sitzung oder in einem persönlichen Gespräch, auch bei der Arbeit oder in der Nachbarschaft oder so. Und das sind schon meistens keine beliebten Charaktere, weil das auch so unberechenbar ist, was dann da, also wenn da, es spricht auch nicht unbedingt für Charakterstärke, wenn einer dann völlig die Kontenance verliert und einfach rumschreit und poltert, und je nachdem, in welcher Position ist, wenn er dann noch in einer machtvollen vorgesetzten Position ist, dann da quasi die Leute zusammenstaucht und so. Ich hab das in einem Starbucks erlebt, wo ich regelmäßig war. Da hat's einen Store Manager gehabt, der ist immer wieder total ausgerastet. Okay. Und der hat dann vor den Kunden hat er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach hat komplett die Knöpfe eingetan, komplett wirklich zusammengestaucht, und das war ganz, ganz unangenehm mit anzusehen, und er hat sich selbst damit wahnsinnig also keiner sieht das und denkt, oh, das hat mal ein starker Leiter da, der geht jetzt mal den Termin, sondern du denkst immer, das ist eigentlich ein Zeichen von Schwäche dann. Ja. Ich habe immer gedacht, was ist das für eine arme Sau, die sich selbst so nicht unter Kontrolle hat und die derart den Zorn nicht regulieren kann, dass die Person das vor allen anderen an den Mitarbeitern auslassen muss. Das ist ein schlechtes Zeichen irgendwie, dieser Umgang.
Voll. Und das ist ja aber auch, das Witzige ist ja, die Serie befindet sich ja in so einem Mittelmaß. Also wir als Zuschauer bekommen ja diese Eskalation gegenüber Amy und Danny einander sozusagen mit. Aber Amy in ihrem Haus schluckt ja nach wie vor alles runter in Interaktion mit ihrem Ehemann. Also wir sehen dann auch Szenen, wo also später dann auch, wo Amy mit ihrem Ehemann George heißt er, Paartherapie macht und dann sitzen sie so auf ihrem Bett zusammen oder auch bei der Paartherapeutin, halten sich an den Händen und reden ganz offen in so einem sanften Ton über ihre Gefühle und vielleicht auch manchmal darüber, dass dann erzählt Amy auch, dass ihr Vater immer die Gefühle runtergeschluckt hat und sie jetzt auch versteht, dass das deswegen für sie schwierig ist. Mhm. Und man sieht dieser Szene zu und im nächsten Moment macht sie einfach irgendwelche total irren Sachen, um Danny an den Kahn zu pissen sozusagen oder ans Bein zu pissen. Und man denkt so, What the fuck sozusagen, was ist hier los? Also dieses, das, was du gesagt hast in Bezug auf diesen Filialleiter bei Starbucks, natürlich arme Sau, dass der sich nicht regulieren kann und das vor allen anderen Menschen sozusagen ausleben kann. Aber sowohl bei Danny als auch bei Amy, die haben diese Unzufriedenheit, diese Frustration, diese ganzen Gefühle und Bedürfnisse, alles, was irgendwie, was sich für die irgendwie nicht richtig anfühlt, so sehr in sich reingefressen, dass quasi nur das Gegenüber zum Auslöser wird und auch nur das Gegenüber zum Adressaten sozusagen der Wut wird. Und natürlich kann es nicht nur beim Gegenüber bleiben, sondern dadurch, dass es das Gegenüber ist, wird da auch die unmittelbare Umgebung mit hineinbezogen. Aber am Anfang ist so sozusagen nur das Gegenüber. Aber dadurch, in der Serie ist es dann irgendwann so weit, dass Amy dann irgendwann, das kann man glaube ich sagen, eine Affäre mit Dannys Bruder beginnt, zum Beispiel. Weil sie eben näher an ihn rankommen will und
nur um ihn zu schaden.
Wobei das ganz süß ist, weil dieser Bruder in ihr ja dann doch was auslöst, wo du merkst, voll, was ihr eigentlich fehlt und sie dann plötzlich auch irgendwie so hin und her schwenkt zwischen irgendwie ernst gemeint oder es dann doch lieber beenden, weil es ja eigentlich Wahnsinn ist und der Bruder ist ja auch ein Mensch und dann aber trotzdem mit ihren Hassgefühlen dem Danny gegenüber und so weiter. Also das geht dann immer so kreuz und quer. Das ist das ist schon irre.
Am Anfang sozusagen ist nur Danny und nur Amy sozusagen das Gegenüber für diese Eskalation, für die Wut, für den Moment, wo es eskaliert. Und sie versuchen sozusagen noch alles andere drum rauszuhalten. Und je länger die Serie dauert, desto mehr werden eben alle aus der Umgebung, der Ehemann, der Bruder, der Cousin, die Tochter irgendwann mit einbezogen. Es gibt so eine schöne Szene, so eine böse Szene eigentlich, wo Danny mal wieder die Sicherung durchknallt und er ihr Auto anzünden will. Und dann läuft er mit dem Benzinkanister zu ihrem Auto, weil sie gerade irgendwie einkaufen ist. Er ist ihr gefolgt, sie ist einkaufen, sie ist im Laden und er will ihr Auto anzünden. Hat schon angefangen, das Benzin aufs Auto zu kippen, guckt dann rein und sieht dann ihre Tochter im Auto sitzen. Und hat dann so einen Moment von, sagt dann, glaube ich, zu sich selbst, jetzt fange ich schon an, ein Kind anzünden zu wollen oder ein Baby, jetzt will ich schon ein Baby anzünden. Und sie, die Tochter ist, glaube ich, noch im Auto und winkt ihm dann noch zurück oder irgendwie sowas.
Ja, oh Gott,
und,
ja.
Genau, und das sind auch diese Momente in der Serie, wo du denkst,
wo du quasi zur Besinnung kommst.
Genau, wo er auch zur Besinnung kommt.
Er kommt zur Besinnung und geht dann weg und so weiter. Und dann geht's aber trotzdem weiter.
Genau, und dann geht's trotzdem weiter, weil dann irgendwas passiert und dann muss man doch noch einen draufsetzen.
Das ist ganz schrecklich. Aber es ist ja auch, und das fand ich eben auch das Faszinierende an der Serie, es ist auch ein Stück weit irgendwo Gesellschaftsanalyse mit drin. Voll. Also es ist so, es wird so ein Bild gezeichnet von Menschen, die in ganz unterschiedlichen Milieus eigentlich ein Leben führen, das wahnsinnig eingespannt ist in den Erwartungen anderer, das wahnsinnig irgendwo durchgetaktet ist auch und das gar keinen Raum lässt für gesunde Äußerungen des Zorns oder der Wut oder der Aufgebrachtheit und so. Und dann, das ist ja auch schon fast ein bisschen ein Genre geworden, oder zumindest gibt es andere Filme, die Beef vorausgegangen sind, die eigentlich dieses Thema auch variieren. Es gab ja diesen Film Falling Down mit Michael Douglas, genau. Auch ein unbescholtener Bürger, der da irgendwo, glaube ich, vor New York im Stau steht und eigentlich zum Geburtstag seiner Tochter will und irgendwie nichts läuft richtig und überall kommen ihm irgendwie Dinge in den Weg und dann brennen ihm total die Sicherungen durch. Und ein Stück weit ist das ja auch bei Fight Club, das ist, funktioniert jetzt völlig anders dort, aber da ist ja auch die Rahmenhandlung ist auch eigentlich ein unbescholtener Bürger, der irgendwie einen langweiligen Bürojob hat und irgendwie da sein Leben abspult und plötzlich rausgerissen wird durch diese Aggressionsspirale, durch diesen Club, in dem sie sich da gegenseitig verprügeln und sich endlich mal wieder spüren und so. Die Prämisse dahinter ist schon, glaube ich, immer, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Menschen derart einspannt und in Beschlag nimmt oder auch
unter Druck setzt.
Ja,
ein schönes Zitat
dazu. Ja, gerne. Ja, ich genau.
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben sie auch was zu der Serie geschrieben. Haben geschrieben, was hier eigentlich dargelegt wird, ist der ungeheure Druck, unter dem die beiden Protagonisten in einer Gesellschaft stehen, die ständig Erfolg verlangt, in der man sich andauernd mit den Errungenschaften anderer messen und die Beleidigungen und kleinlichen Ansprüche anderer ertragen muss, um ja nicht unter die Räder zu kommen.
Ja, oh ja, sehr gut. Sehr gut. Aber sagt mal, also ich würde auch sagen, das ist eine Gesellschafts-, eine Sozialanalyse. Ich habe ja mal gesagt, die Serie zeigt so eine Genese des Zorns irgendwie.
Ja.
Und aber spielt nicht ganz oft bei solchen Sachen auch Gerechtigkeit eine ganz große Rolle. Also dass man sich ungerecht behandelt fühlt oder das Gefühl hat, jemand macht etwas auf meine Kosten und dann versucht man sich zu rächen. Ne? Also ja. Recht zu verschaffen, sozusagen, das auszugleichen. Und meistens ist es ja nicht mit dem Ausgleich, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, um das biblische Beispiel zu bemühen, was ja dann das Gleiche wäre, sondern meistens setzt man einen drauf. So, und dann muss der andere wieder einen draufsetzen. Und ja. Irgendwie so dieses Thema Gerechtigkeit lässt mich nicht los. Also quasi subjektiv empfundene Ungerechtigkeit, die einem widerfährt. Also, und es ist natürlich die Frage, ist das nun real? Ist das wahr? Hat man überhaupt das Recht dazu? Aber man empfindet es so, oder? Wie habt ihr das gesehen?
Ja.
Ich finde, das haben wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen, oder zumindest ist das ein Stichpunkt, der mir noch dazu wieder in den Sinn kommt. Diese Selbstwirksamkeit und dieses Gefühl von, mit dem, was ich tue, mit dem, was ich denke, mit dem, was ich mache, habe ich einen Wert an sich und kann sozusagen auch meine Umgebung beeinflussen und es wird gewertschätzt in meiner Umgebung und ich habe genug Raum sozusagen mit dem, was in mir ist, was meine Gefühle sind, was meine Bedürfnisse sind, was ich für richtig oder recht erachte. Mhm. Und ich glaube sozusagen dieses Unrecht empfinden oder dieses mir wurde Unrecht getan, hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, wie groß wir Selbstwirksamkeit empfinden mit dem, was wir tun. Also wenn ich nie artikulieren kann, dass hier eine Grenze für mich ist und die nicht nach außen zeigen kann, wie Amy jetzt zum Beispiel, die, weiß ich jetzt gar nicht, habe gerade kein passendes Beispiel, aber deren ganzen Gefühle einfach immer von ihrem Ehemann weggelächelt werden zum Beispiel, dann glaube ich, fühlt man sich oder kann ich mir vorstellen, dass ich mich dann schneller ungerecht behandelt fühle. Einfach, weil das, was ich als Recht empfinde, zu wenig zum Ausdruck, was ich als Recht empfinde, ich zu wenig zum Ausdruck bringen kann.
Also ich würde schon auch sagen, dass Ungerechtigkeit, empfundene Ungerechtigkeit, wahrscheinlich einer der Hauptauslöser oder vielleicht der Hauptauslöser für Wut ist. Also könnte ich jetzt auch für mich so sagen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt oder eigentlich fast noch schlimmer, jemand in meiner Familie, meine Kinder oder so, das ist ja auch das gibt ja auch dann Konflikte mit Lehrern und so weiter und mit anderen Eltern anderer Kinder und so, wenn man das Gefühl hat, mein Kind ist irgendwie, keine Ahnung, ist gepiesackt oder gemobbt worden von einem anderen Kind und so, das kann wahnsinnigen Zorn freisetzen in Eltern, dass man wirklich also das Bedürfnis hat, hier einfach eben dann, wie du sagst, Jay, nicht nur die Rechnung auszugleichen, sondern man wird sich eigentlich dann am liebsten sehr überschüssig irgendwie rächen und das heimzahlen oder die Verhältnisse umkehren und so. Das ist schon, ich glaube, ein großer Auslöser. Ich glaube, entscheidend ist aber schon auch, es ist ja immer die empfundene Ungerechtigkeit. Mhm. Womit ich nicht sagen möchte, dass es nicht ganz viele echte, von mir aus, ja, wenn man das Wort bemühen will, auch objektive Ungerechtigkeiten gibt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der ganz viele Leute mit diesem subjektiven Empfinden leben, ich muss schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Ich bin unter Druck. Ich muss mir mein Lebensrecht erkämpfen, sonst wird's mir nicht zugestanden und so. Dass dann natürlich dieses Gefühl der Ungerechtigkeit, wie du sagst, der fehlenden Selbstwirksamkeit, wenn man das Gefühl hat, jetzt sind mir alle Handlungsmöglichkeiten genommen worden, ja, durch die Erwartungen anderer, durch diese Pace, in der wir unser Geld verdienen und unseren Familien schauen und weiß nicht was und du hast das Gefühl, ich habe keine Handlungsmöglichkeiten mehr, ich komme zu kurz, dann stellt sich dieses Gefühl viel schneller ein, habe ich das Gefühl.
Ja. Wie seht ihr das als Christen, quasi die also das Vorbild für uns Christen ist ja irgendwie Jesus, der ja am Kreuz hängt und sozusagen die ultimative Ungerechtigkeit erlebt. Unschuldig massakriert wird, ausgepeitscht, verhöhnt wird und dann sozusagen ans Kreuz geschlagen wird und dort umgebracht wird. Der reagiert ja, also so berichten es zumindest die Evangelien eben, überhaupt nicht cholerisch, sondern dieses Schicksal annehmend, so sozusagen sich am Kreuz sogar noch um seine Mutter und seinen Jünger kümmernd, Vergebung aussprechen für die ihm das antun und so. Also schon so so das christliche Ideal von Schlag nicht zurück ausdrückend. Wie seht ihr das? Ist das, also ich meine, ist das realistisch? Kann man so leben, wie der Herr Jesus das da macht? Weil ich finde das ganz beeindruckend und gleichzeitig frage ich mich, lebst du überhaupt? Also warum rufst du nicht?
Ist das überhaupt ein gutes Vorbild? Ja.
Ja, genau. Warum rufst du nicht ganz laut Scheiße? Warum hänge ich hier oder so? Also irgendwie. Also wisst ihr, was ich meine? Ich meine, das ist ist ja uns zum Vorbild geschrieben und gleichzeitig frage ich mich, ist das eigentlich ein gutes Vorbild? Und ich weiß es nicht. Irgendwie finde ich es faszinierend. Bin mir aber auch nicht so ganz sicher, ob man das so umsetzen kann, ob das gesund ist.
Ich finde da nochmal ganz wichtig, das zu berücksichtigen, was du, Manu, gerade gesagt hast, zu unterscheiden zwischen Dingen, die vielleicht wirklich objektiv, in Gänsefüßchen objektiv ungerecht sind, um eben da auch in eine Aktivität zu kommen, auch was an Situationen ändern zu können, und eben einer subjektiv empfundenen Ungerechtigkeit, die eben auch beeinflusst ist von gesellschaftlichen Faktoren, von dem Gefühl, permanent etwas leisten zu müssen oder Erwartungshaltungen entsprechen zu müssen. Und dass da, du hast ja gesagt, das Unrechtsempfinden ist dann vielleicht auch viel, viel schneller vorhanden, wenn man sowieso schon unter so einem großen Druck ist, durch die Gesellschaft sozusagen oder durch die Faktoren, die gesellschaftlich bedingt auf einen einwirken. Und ich glaube, das macht es halt so schwierig zu sagen, ob die Art und Weise, wie Jesus das gelebt hat oder vermeintlich uns vorgelebt hat, ob das eine Art und Weise sein könnte, die wir für uns annehmen können. Ich habe vor kurzem einen Kurs in gewaltfreier Kommunikation gemacht.
Ja,
das kann ich mal kurz erzählen. Und da geht es halt vor allem darum, was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, eben zu schauen, wenn wir das berühmte Bild von einem Eisberg, wo wir nur quasi die Spitze vom Eisberg sehen, aber unten unter der Wasseroberfläche noch ganz viel anderes ist. Und oben sozusagen die Spitze des Eisbergs sind quasi unsere Urteile über die Menschen in unseren Interaktionen mit den Menschen in der Kommunikation. Und alles, was wir nicht sehen, sind eben Bedürfnisse und Gefühle unter anderem. Und diese gewaltfreie Kommunikation, da übt man oder ja trainiert sozusagen zu schauen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und meine Gefühle in der Situation und vielleicht auch sozusagen dem anderen so zuzuhören oder mit den Mitmenschen so zu interagieren, dass wir uns bewusst werden, was vielleicht die Gefühle oder Bedürfnisse des Gegenübers sind. Und wenn man so eine Form von Kommunikation miteinander pflegt, ich glaube, dann sind ganz viele irgendwie subjektiv empfundene Ungerechtigkeiten auf einmal in einer Kommunikationsebene dann gar nicht mehr da, weil man sich bewusst werden kann, hier sind Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind und dass dadurch entsteht in mir ein Gefühl von Wut oder Zorn und sozusagen das zu schärfen, dass das eigene Empfinden, die eigenen Bedürfnisse auch in Abgrenzung oder in Interaktion eben mit anderen. Da kann das, glaube ich, total helfen. Und ich glaube, das kann eben ein Teil oder ein Vorbild sein oder eine Idee sein, wie wir neu oder auch anders miteinander oder empathischer miteinander kommunizieren können, zum Beispiel. Deine Frage war ja aber auch so ein bisschen sozusagen, ob es auch wirklich geht, auf objektive Ungerechtigkeit sozusagen mit Annahme reagieren zu können.
Ja, also ich meine, wie gesagt, ich finde das schon ganz beeindruckend, wie die Evangelien das quasi einhellig beschreiben. Nun könnte man sagen, der Jesus hat das halt alles in sich reingefressen, ne? Der hat halt sozusagen, der war halt genau das und er konnte nicht mehr explodieren, weil er dann halt tot war.
Naja, er ist ja explodiert. Er hat ja gesagt, Eli, Eli, lama asaftami, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ja, stimmt, genau. So. Das wäre so ein aber es ist eher ein Ausdruck der Verzweiflung, finde ich. Nicht so ganz der Wut. Wut würde sich ja gegen jemanden richten, okay, gegen Gott, aber ich verstehe das immer eher als Verzweiflung. Aber ich habe gerade noch eine Idee dazu. Könnte man vielleicht also macht Jesus, jetzt denken wir einfach mal, tun wir mal so, das war genauso, wie es da beschrieben ist. Ist das vielleicht so ein praktisches Umsetzen des Gelassenheitsgebetes? Ne? Ich meine, kennt ihr ja wahrscheinlich, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Kennen wir alles. Ich finde, es ist ein fantastisches Gebet. Ich bete das immer wieder. Und eben, ich meine, in so einer auswegslosen Situation, in der sich Jesus befindet, also ich meine, was soll er sich aufregen? Das wird die Situation nicht ändern. Also sprich, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und dann wird er ja wirksam am Kreuz, nicht unbedingt um vom Kreuz runterzukommen, aber er kümmert sich um die Leute neben ihm. Die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also vielleicht kann man ja Jesus, oder das sehen wir, das glauben wir Christen ja, dass er sozusagen die verkörperte Weisheit ist. Vielleicht hat er ja diese Weisheit, genau diese Unterscheidung zu treffen.
Ja, vielleicht kann man das da einpassen. Was ich jetzt wichtig finde, ist die Beobachtung, die ihr schon angesprochen habt, dass Jesus ja mindestens einen Schrei der Klage ausstößt am Kreuz. Ja. Und es gibt ja Gründe anzunehmen, dass Jesus nicht nur diesen Satz gesagt hat, sondern den ganzen Psalm, 22, glaube ich, auch zitiert hat. Und das ist ja ein Klagegebet. Und das ist ja nicht ein Einzelfall, sondern die Psalmen sind ja voll mit Klagegebeten, in denen wirklich Menschen auch ihre große Zerknirschung und Verzweiflung und ihre Angst und Empörung Gott entgegenschleudern. Und es gibt ja sogar, das ist jetzt nicht, was Jesus nach den Evangelien am Kreuz zitiert hat, aber es gibt ja auch die Rachepsalmen, und das finde ich ja gerade faszinierend an der biblischen, an den biblischen Überlieferungen, dass uns quasi mit dem Bonhoeffer hat es ja das Gebetsbuch der Bibel genannt, die Psalmen, dass uns da eine ganze Reihe an Klagepsalmen und sogar an Rachepsalmen überliefert wird, die man mit gutem Gewissen auch nachbeten darf und in denen eben Menschen sehr ungeschminkt Gott gegenüber auch ihren Zorn und ihre Wut und auch ihre ganz expliziten Vergeltungswünsche zum Ausdruck bringen. Natürlich kann man sagen, es sind dann eigentlich Gebete, die sich so, die vor Gott zum Ausdruck bringen, was man vor Menschen am liebsten tun würde und die aber zu einem Verzicht auf die Durchführung der Rache führen. Also Bonhoeffer hat ja gesagt, es sind eigentlich Racheverzichtspsalmen, in dem Menschen in der Gegenwart Gottes ihre düstersten Rachegedanken und ihren größten auch Zorn und ihre Wut äußern, verzichten sie darauf, das vor den Menschen auszulassen. Und die, ich würde aber doch sagen, die Geschwindigkeit oder die Unmittelbarkeit, mit der Jesus von der Klage, vielleicht auch von den Vergeltungsgedanken, das braucht man ja nicht auszuschließen, die Unmittelbarkeit, mit der er davon zum Vergebungsgebet gefunden hat und die Leute loslassen kann. Natürlich kann man sagen, wenn man das jetzt auszieht auf eine Lebensspanne, dann wünscht man das jedem Menschen, dass er den anderen, die ihm Ungerechtes getan hat, dass sie die loslassen können, um ihrer selbst willen, dass ihr Leben nicht weiterhin bestimmt und formatiert und determiniert wird von den Ungerechtigkeiten, die sie erfahren haben, aber dass jemand das quasi noch praktisch im Akt der Ungerechtigkeit schon tun kann. Vielleicht darf man da auch wirklich sagen, das ist eine Steilvorlage, an der die meisten Menschen wahrscheinlich scheitern werden.
Aber das ist doch auch ist doch auch okay und auch gut, dass wir scheitern daran sozusagen.
Ja.
Weil es ja uns auch davon befreit, das zu müssen.
Ja.
Also ich möchte nicht eine Steilvorlage haben, an der ich mich messen muss.
Ja.
So. Und das ist dann irgendwo wieder auch ein Akt sozusagen der Selbstbarmherzigkeit oder der Barmherzigkeit sozusagen mit sich selbst, für sich zu erkennen, dass ich das nicht muss. Ich muss nicht in dem Moment der Ungerechtigkeit noch loslassen können. Ja. Ich kann, ich habe ein paar Jahre Zeit, um Vergebung zu lernen und Vergebung zu üben mit den Menschen, die mir Unrecht getan haben. Und ich habe auch Zeit zu lernen, in meinem Gegenüber sozusagen mich selbst zu erkennen mit dem, was er oder sie oder die Person vielleicht erleidet oder erlebt hat. Und ich muss das nicht unmittelbar können.
Ja.
Und das ist ja auch eine Sache, die, um jetzt kurz wieder auf Beef zurückzukommen, die sozusagen Beef immer mal wieder aufblitzen lässt. Also bei aller Eskalation gibt es immer wieder diese Momente, auch häufiger in den späteren Folgen, wo eben die beiden merken, dass sie sich gar nicht so unähnlich sind in ihrer Leidenssituation. Da gibt es zum Beispiel eine Situation auf einer Party, wo George, der Ehemann von Amy, veranstaltet und dann auf einmal Danny auftaucht, weil er sich unter einem anderen Namen mit dem Ehemann befreundet hat. Und sie wird erst wieder wütend und dann stehen sie irgendwie beieinander und haben so ein kurzes Gespräch. Ich weiß nicht mehr, was sie sagen, aber das ist auch so ein Moment, wo eben die ganze Wut und dieses ganze empfundene Unrecht auf einmal weg ist und so ein kleiner Moment da ist von, wie du vorhin gesagt hast, warum können wir eigentlich nicht glücklich sein? Warum so? Also wo die beiden sich ineinander sozusagen erkennen und auf einmal Vergebung vielleicht gar nicht kein aktiver Akt ist im Sinne von ich vergebe dir, sondern einfach ist Vergebung heißt, wir stehen hier beieinander und erkennen irgendwie, dass wir Menschen sind, die beide in ihren Käfigen gefangen sind, in ihren Strukturen gefangen sind und diese Leere mit sich rumtragen und die ganze Ungerechtigkeit und diese ganze Frustration schon so lange mit sich tragen, dass wir uns einfach hier in dem Moment einfach auf einer Augenhöhe begegnen, die vielleicht mit anderen Menschen gerade nicht möglich ist oder wie auch immer.
Ich finde, man kann vielleicht, also um nochmal ganz kurz auf Jesus zurückzukommen, so wie Jesus handelt, das als eine Art Nordstern, ne, als eine Art Orientierungshilfe zu sehen, nicht etwas, was man schaffen muss. Ich meine, witzig ist ja auch, der Apostel Paulus schreibt ja, glaube ich, im Römerbrief, überlasst euren Zorn Gott, dass er euch rächt. So.
Ja.
Ne? Also ich meine, das sagt er über den Gott, der gesagt hat, liebe deine Feinde. Aber darin steckt für mich ein bisschen das drin, was der Manu vorhin gesagt hat mit dem Psalm, ne? Dass du sozusagen dass du es Gott abgibst und sagst, okay, Gott, strafe den und von mir aus Verwünschungen aussprichst, und Gott weiß dann schon, ja, red du mal. Ich habe den anderen ja auch lieb, also ich werde das mal nicht machen, ich werde dein Gebet nicht so erhören. Aber ich meine trotzdem...
Wir fangen jetzt nicht an, über Gottesbilder zu diskutieren, weil dann würde ich mit dem alttestamentarischen Gott kommen, der tatsächlich die Rache ja übt.
Ja, natürlich, genau, klar.
Also der, von dem auch ausgegangen wird, dass der die Rache übt, so richtig. Das, auf blutige Art und Weise, deswegen.
Hallo, also, darf ich jetzt auch mal was sagen?
Voll, aber.
Das zitiert Paulus ja. Er zitiert ja das Alte Testament. Mein ist die Rache, spricht der Herr. So. Ich wollte jetzt diesen Zwiespalt zwischen neutestamentlichem Gottesbild und alttestamentlichem Gottesbild gar nicht aufmachen, sondern einfach nur als therapeutischen Hinweis. Ich verstehe das als einen therapeutischen Tipp. Mhm. Ne? Also, nicht so sehr zu glauben, dass Gott tatsächlich meine Rache üben wird, sondern dass ich meine Rachegelüste bei Gott vielleicht loswerde damit, dass ich nicht selber sie umsetze. Also, dass ich sie nicht selber umzusetzen versuche. Aber was ich eigentlich sagen wollte war, also sozusagen eine Orientierungshilfe. Und ich meine, wir wissen ja alle, und das haben wir nun auch schon x-mal gehört, dass wenn man jemanden hasst, der einem was Böses getan hat, dass man dann im Grunde, dass das ist, wie wenn man selber Gift nimmt, Gift trinkt sozusagen. Also man schadet sich selber. Das wissen wir alle. Wir kommen nur nicht so leicht davon los. Und ich finde sozusagen in der christlichen Perspektive gibt es den Vorschlag zu vergeben. Ich finde den Vorschlag mit der gewaltfreien Kommunikation, den Ansatz, sich irgendwie klar zu machen, ist eine gute Orientierung, um sozusagen nicht im Zorn stecken zu bleiben. Und dann, um jetzt wieder zur Serie zurückzukommen, ich finde, die Serie löst das Ganze ja nochmal ganz anders. Also da spielt nicht Vergebung eine Rolle, da spielt auch nicht, also wie sie dann am Ende doch irgendwie zueinander finden, die beiden. Das ist ja eher eine Situation, wo sie, und du hast das im Grunde gerade schon ein bisschen umschrieben, Jana, wo sie
erkennen.
Genau.
Die Ähnlichkeit einander sozusagen.
Ja, wo sie sich mit den Augen des anderen sehen, sozusagen. Genau. In einer bestimmten Situation, die auch sehr intensiv ist, plötzlich sehen sie sich in den Schuhen des anderen. Und, und das ändert irgendwie alles. Das ändert, das verschafft ihnen plötzlich eine ganz intensive Nähe, die man den beiden überhaupt nicht zugetraut hätte.
Ja.
Und das finde ich nochmal einen ganz spannenden Ansatz, dieses den anderen erkennen, mich im anderen erkennen, der andere sich selber in mir erkennen, damit man irgendwie nicht nur so theoretisch, ja, ich sollte vergeben, ja, alle Menschen sind Gottes geliebte Kinder, sondern sich klar machen, ich bin der andere und der andere ist ich. Also man ist nicht getrennt. So, also das fand ich ein unfassbar großartiges Ende, wie das aufgegriffen wird und eben auch nicht platt, sondern das wird plausibel gemacht, dass sie diese Erfahrung miteinander machen. Und sogar sogar witzig plausibel gemacht. Also es ist es ist
grandiose Schlussepisode, muss man sagen.
Unfassbare Schlussepisode, wirklich.
Es ist ganz, ganz witzig, weil ich glaube, die Schauspielerin von der Amy Lau, Ali Wong, hat mal gesagt, es ist keine schwarze Komödie, auch kein Drama, sondern es ist eigentlich eine Rom-Com. Es ist eigentlich eine Romantic Comedy. Ja. Weil das eben zu dem passt, was du gerade gesagt hast, dass so in dieser Schlussepisode die beide auf eine fast romantische Art und Weise über einen Drogenrausch, ich glaube, das kann man erzählen, über einen Drogenrausch zueinander finden und beide vorher unglaublich viel in ihrem Leben schon verloren haben durch diese Eskalation. Das ist auch nochmal ein Aspekt, der irgendwie total spannend ist, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie sich nahe kommen, hat Amy eigentlich ihre Familie weitestgehend verloren. Die leben noch, aber ihr Mann hat sozusagen das Sorgerecht für das Kind bekommen und die sind quasi kein aktiver Teil mehr und er hat keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder. Und sozusagen, als wenn das so eine, sowohl das als auch der Drogenrausch so eine Form von Katharsis gewesen wären, um eben sich selbst im Gegenüber erkennen zu können und unmittelbare Vergebung und auch Verbundenheit und auch romantische Verbundenheit vielleicht ein Stück weit, empfinden zu können wieder.
Ja.
Und seit langem ja auch mal wieder was anderes zu empfinden, außer Rache und Wut.
Ja, und das, aber das deckt sich ja doch auch irgendwie zumindest mit meinen Erfahrungen auch mit Zorn und Situationen, in denen mir die Sicherungen durchbrennen.
Ja.
Ich habe immer wieder erlebt, dass ich mich unglaublich aufregen konnte und dann kommt es zu einer Interaktion mit jemandem. Ich habe mal im Auto irgendwie jemanden praktisch niedergehupt, der irgendwie die nicht richtig einfädeln konnte und so, und dann ist die Person ausgestiegen und zu mir rübergekommen und das ist dann immer ja so, weißt du nicht, ja, haut die mir jetzt eine rein und so, und dann fängst du an zu reden mit den Leuten und plötzlich irgendwie checkst du, wo die herkommt und entschuldigst dich und ja, sorry, und da war es sogar umgekehrt so, dass ich der Person dann erzählt habe, ey, ich muss meine Kinder abholen, ich habe noch 3 Minuten, ich bin aufgehalten worden im Verkehr und ich bin total gestresst und so, und die Person mir dann derart deeskalierend mir gegenüber reagiert hat, dass ich irgendwie runtergekommen bin, und ich habe das umgekehrt aber auch schon erlebt. Das ist ja, ich glaube, man könnte schon sagen, wir würden in einer besseren Gesellschaft leben, wenn uns das öfter gelingen würde, auch in die Schuhe des anderen zu treten oder mindestens genügend lange durchzuatmen, um nicht den unmittelbaren Zorn einfach rauszulassen, sondern dem anderen vielleicht die Chance zu geben, sich als Mensch erkennbar zu machen. So, das, ja.
Ich versuche das. Ich versuche das sozusagen wie eine Art Mantra immer mir mal wieder zu sagen, dieses ich bin du und du bist ich. Also um mich immer wieder daran zu erinnern, sozusagen, ne, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem, der mir was tut, und mir, oder wenn ich jemandem was tue, und dem, sondern dass wir irgendwie tatsächlich als Menschen, ich meine, Jesus sagt das ja, Brüder und Schwestern. Also wir sind sozusagen
Geschwister
und wir tun uns damit selber was an, eigentlich. So, und ich meine, das hilft noch nicht, den Impuls loszuwerden, oder das hilft noch nicht unbedingt dazu, keine Ahnung, die Rachegefühle und den Hass loslassen zu können. Aber es ist zumindest auch so eine Maßnahme, die man vielleicht treffen kann, um ein bisschen weniger Gift zu trinken. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Es ist sicher ein Anfang. Es ist sicher ein Anfang, sich das vor Augen zu malen. Ich kenne auch Leute, die ein bisschen, vielleicht auch vom Temperament her, ein bisschen weniger aufbrausend gestrickt sind, an denen ich mir immer mal wieder ein Vorbild nehme, die dann im Straßenverkehr, wenn irgendwie einer ihnen die Vorfahrt nimmt und so, dann ganz so mitleidig sagen, ja, der hatte bestimmt einen schlechten Tag heute.
Aber ich finde das ganz schön. Ihr habt so schöne Sachen gerade gesagt. Ich möchte trotzdem nochmal die Lanze für die Wut brechen, für den Impuls, weil Jay gerade gesagt hat, der Impuls geht davon nicht weg. Der Impuls soll bitte auch nicht weggehen.
Ja.
Und das Gefühl soll bitte auch nicht weggehen.
Ja, genau.
Vielleicht soll das durchschnaufen. Danach kann ein bisschen länger dauern und der Reflexionsprozess. Aber der Impuls und das Gefühl, das darf da sein und das muss da sein. Ja. Und wenn das irgendwann nicht mehr da ist, dann hoffen wir einfach, dass ihr nicht irgendwann so endet oder abgeht wie Amy und Danny.
Genau.
Wir reden jetzt auch schon wieder, glaube ich, über eine Stunde.
Ja, wir sollten mal zum Ende kommen, glaube ich.
Genau, und sonst fragen wir häufig so nach den liebsten Szenen oder was ihr...
Ich habe eine Lieblingsszene.
Ja, das wollte ich aber gerade gar nicht fragen. Mist. Aber du kannst dir auch gerne erzählen. Aber wir haben ganz viele Themen, über die wir noch nicht gesprochen haben, aber die total interessant sind in Bezug auf die Serie, finde ich zumindest. Deswegen sozusagen jetzt die offene Frage an euch beide. Entweder Lieblingsszene oder aber auch vielleicht welche Themen oder was euch noch besonders aufgefallen ist, in kurzen Sätzen umreißen. Vielleicht für die ZuhörerInnen, dass ihr euch auch noch eure eigenen Gedanken auf jeden Fall zu der Serie machen könnt und zu den Themen, über die wir jetzt gar nicht so viel gesprochen haben, die wir aber alle noch hier auf unseren Notizblöcken stehen haben.
Ja, so eine Stunde ist schon immer ganz schön kurz, ne?
Voll, auf jeden Fall.
Wenn man zu dritt über so ein intensives Thema, was einen ja auch so angeht, spricht. Also, und deswegen ist die Serie ja so intensiv, weil sie einem das nicht nur vorführt, so dass man da so zuguckt, sondern irgendwie schafft dies, einen so in den Bann zu ziehen, dass man das Gefühl hat, man ist einer von denen, die da jetzt gerade miteinander Beef haben.
Und man kann es nachvollziehen, ja.
Ja. Und so, deswegen ist es natürlich auch so spannend. Also ich sag mal, ich für mich, gut, zu dem Thema kann man wahrscheinlich noch ganz, ganz viel sagen und wir haben ja auch vieles auch nur angerissen. Aber ich meine, ich würde mal denken, da sind schon zumindest einige Sachen dabei, über die man weiter nachdenken kann und auch mit denen im Kopf man die Serie gucken kann. Also ich glaube, wir haben jetzt auch gar nicht so viel gespoilert. Die macht auf jeden Fall immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ich würde sagen, meine Lieblingsszene tatsächlich oder meine Lieblings 2 Sekunden, das sind die allerletzten. Die allerletzten, ich will das jetzt nicht sagen, aber vielleicht habt ihr es noch im Blick, da fährt die Kamera hoch und du siehst die beiden und der Danny macht eine kurze Armbewegung und die sagt so unfassbar viel. Da hat's mir das, also ich würde sogar sagen, das ist eine meiner liebsten Serienmomente überhaupt. Nach dieser Tour de Force, die wir mit den beiden durchgemacht haben, nur diese klitzekleine Armbewegung. Und dann endet das Ganze. Also er deutet an, wie er sie in den Arm nimmt. Und das in einem äußerst dramatischen Augenblick. Ich will das jetzt nicht zu sehr spoilern, weil sonst tatsächlich die letzte Szene futsch wäre. Aber diese 2 oder 3 Sekunden, mehr ist es nicht, haben für mich die gesamte Serie nochmal auf ein Plateau gehoben. Und ich war wirklich, ich war völlig, also weil da einfach nochmal was ganz Menschliches und Tiefes mit ausgesagt wurde, für mich.
Ja, stimmt. Das ist ein starker Moment. Also mir gefiel die Szene in einer der ersten Episode, rein eher von der humoristischen Seite, als Danny Amy Lau in seiner Wohnung ins Bad pisst und quasi einfach eine Riesenschweinerei verursacht und dann wieder abzieht und so. Das ist einfach köstlich aufgezogen. Von den wirklich so denkwürdigen Momenten, da ist natürlich die letzte Episode, ist wirklich da kulminiert irgendwie alles und da gibt's ganz viele Momente, in denen irgendwo die ganze Serie aufgeschlüsselt wird auch. An einer Stelle, da sagt sie zu ihm, why are you so angry all the time? Und er sagt, I could ask you the same thing. Das war für mich ein starker Moment, weil ich doch auch mich an Zeiten in meinem Leben erinnern kann, in denen ich einfach mit einer unglaublich aggressiven Grundstimmung mit einer ganz kurzen Lunte irgendwie unterwegs war und sehr, sehr schnell irgendwie hochgegangen bin. Und da konnte ich mich auch irgendwie drin wiedersehen und fand ich einen sehr starken Moment. Vor allem, weil sie sich das gegenseitig dann zugestehen und merken, wir sind eigentlich bei allen Unterschieden irgendwie im selben, wie sagt man, spitalkrank. Ja.
Wir sitzen im selben Boot.
Ja. Ja. Ja, ich bin du, du bist ich.
Ja. Ich habe als Frau in der Runde tatsächlich auch nochmal ein bisschen sozusagen den feministischen Blick auch so ein bisschen auf die auf die Serie gehabt. Gerade weil Amy ja nun auch als Frau dargestellt wird, die vermeintlich alles hat, aber irgendwie eben dann doch nicht. Und eben auch diese Wut, die sie eigentlich haben könnte, sozusagen verlernt hat. Und auch, ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt noch eine, die Frau, der sie ihre Firma verkaufen will, Jordan. Mhm. Sozusagen auch so ein Machtgefälle, das da permanent mitspielt, wie Frauen auch untereinander ganz, ganz grausam miteinander sein können. Also auch aus feministischer Perspektive habe ich da nochmal, habe ich die Serie irgendwie gesehen und fand das total spannend, wie auch sozusagen Wut etwas ist, weibliche Wut auch etwas ist, was Frauen auch verlernt haben oder lange Zeit nicht wütend sein durften. Auch mit dem Wording sozusagen Hysterie, Frauen werden hysterisch.
Ja, ja. Die werden nicht wütend, die werden hysterisch.
Die werden hysterisch und das hat auch dann nichts mehr mit rationalen oder objektiven Ungerechtigkeiten zu tun, so dass das immer was Irrationales ist, Hysterie. Und das fand ich auch nochmal ganz, ganz spannend. Neben dem ganzen Symbolismus, die Serie ist unglaublich kunstvoll auch, man auch sagen.
Auch ganz viele Popkultur-Zitate.
Popkulturelle Referenzen, ganz viel Kunstreferenzen sozusagen, auch Symbole, was weiß, alles Mögliche. Meine Lieblingsszene ist tatsächlich, glaube ich, auch in der ersten oder zweiten Episode, ich glaube, kurz nach oder kurz vor der Pinkel-Szene. auch so noch nie gesehen in einer Serie. Amy besitzt eine Waffe und setzt sich mit dieser Waffe in ihr Badezimmer und masturbiert mit dieser Waffe in irgendeiner Art und Weise. Sie hat diese Waffe in der Hand.
Also eine Pistole.
Hat diese Pistole in der Hand und man sieht nichts Explizites, aber irgendwie hängen diese Waffe und Selbstbefriedigung zusammen in dieser Szene. Und das ist einfach so noch nie in der Serie gesehen und einfach so einen Moment unglaublich gut geschauspielert von Ellie Wong, so dass man einfach nur sitzt und denkt, passiert das hier gerade wirklich? Also hat sie das wirklich gerade so gemacht? Das war so ein bisschen auch mein schauspielerisches Highlight in dieser Serie.
Ja. Und alleine da, also wir müssen jetzt wirklich zum Ende kommen, aber die Szene alleine ist so symbolträchtig. Das ist ja auch ein Symbol der Dominanz, der Macht, der Selbstdurchsetzung und dass sie sich da auf diese Art und Weise irgendwie aneignet und so, das ist also...
Selbstwirksamkeit nochmal in einem ganz anderen Kontext.
Genau.
Voll.
Ja.
Genau, gut, wir machen den Sack zu, würde ich sagen.
Ich würde auch sagen.
Irgendwelche letzten Worte von euch noch? Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Schaut die Serie.
Schaut die Serie, ja.
Und
ist echt lohnenswert.
Schaut die Serie und betet ab und zu mal das Gelassenheitsgebet.
Genau. Love it, change it or leave it oder eben das Gelassenheitsgebet. Wir freuen uns ganz doll, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wann ist das nächste Mal? Wann hört ihr uns das nächste Mal?
Im Juli gibt's noch eine Folge, oder? Hatten wir gesagt.
Habe ich auch gedacht, ja. Ja. Ja, also Juli geht noch was.
Im Juli hört ihr noch mal was von uns. Mitte Juli wieder von uns dann etwas Neues. Und bis dahin hoffen wir, dass ihr es genauso warm und schön und sonnig habt, wie wir in Frankfurt und in Zürich. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt's schön.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao. RevLab.